Lead Long and Prosper, euer Spellcast für Freude an Führung. Erfahrungen, Tipps und wertvolle Hacks für alle, die mit viel Freude führen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Spellcast Lead Long and Prosper, Freude an Führung und der Wirkung an Führung. Wir haben auch heute wieder einen handverlesenen, wunderbaren Gast eingeladen, der aus den Tiefen der Kommunikation und der Journalistik kommt und heute etwas anderes macht, aber dazu mehr. Ich begrüße erstmal die Leute, die mit mir tun. Achim Blückebaum, er wird mit mir das Gespräch führen. Hallo Achim.
Hallo, ihr drei.
Und Sabine Schmidt-Roth ist heute die Spellcasterin im Hintergrund, die mithören und zum Ende ihre und eure Hacks zusammenfassen und in dem Kontext Freude an Führung und Wirkung in den Vordergrund rückt. Hallo Sabine.
Ja, grüßt euch.
Lieber Carsten Roggestrang, herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich über die Einladung.
Schön, dass du dabei bist und schön, dass du mitmachst. Wir freuen uns. Ich stelle dich kurz vor und wichtig für dich, du wirst am Ende das letzte Wort haben.
Nicht immer so, dann freue ich mich da jetzt schon drauf.
Carsten Roggestrang, 1966 geboren, ist seit Februar 2019 Hauptgeschäftsführer beim Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes. Er ist Mitglied im Vorstand der Verwaltungs- und Berufsgenossenschaft, im Kuratorium der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, im Kuratorium der School of Frankfurt Finance and Management und in der Kommission Arbeitsschutz und Normung. Für den Arbeitgeberverband ist er seit 2007 tätig und war bis Anfang 2019 als Geschäftsführer für die Bereiche Tarifpolitik, Volkswirtschaft und Kommunikation verantwortlich. Zuvor arbeitete der Diplom-Volkswirt und Fachjournalist für Wirtschaft und Politik in verschiedenen Wirtschaftsmedien und baute als Gründungsgesellschafter die Agentur Ergo auf, die sich heute Edelmann nennt. Er ist nebenher engagiert in einer Initiative der Hertie-Stiftung, Business Council for Democracy. Passt in dem, was er bisher getan hat, wir wissen noch nicht, was er sagt, genau in das, was wir tun wollen. Wir wollen Mut machen zu führen, Mut für Verantwortung zu übernehmen und auch zu schauen, was ist die Verbindung zwischen Führung und Verantwortung und Demokratie. Was hast du heute schon geführt, Carsten?
Heute habe ich einen Bürotag eingelegt und ein Bürotag ist immer Führung, zumal tatsächlich an Freitagen, weil man ja häufig inzwischen in dieser hybriden Arbeitswelt dazu übergegangen ist, in Wochenmitten zu denken, in denen man ins Büro kommt und Montag und Freitag sind häufig, das wird mittlerweile etwas zurückgefahren, aber häufig Tage, an denen man nicht im Büro ist. Heute bin ich da und jeder Bürotag ist für mich immer auch ein Führungstag, weil ich da mit meinem Team im direkten Gespräch bin, mich über alles Mögliche austausche, nicht nur über Arbeit, wieder aufnehme, wie es meinem Team geht, welche Themen auf der Agenda sind bei uns, die mal en passant angesprochen werden. Informelle Kommunikation, von der ich finde, dass sie ein wesentlicher Baustein für gute Führung ist. Ich kann nicht gut führen, wenn ich nicht weiß, was los ist. Insofern habe ich heute schon an ganz vielen Stellen vielleicht nicht unmittelbar geführt, aber das, was ich für meine Führung brauche, aufgenommen und kann das für mich wieder weiterverarbeiten.
Also Führung heißt nicht nur entscheiden, sondern einfach auch hinhören, wie geht's deinen Leuten. Wann hast du, wenn du zurückschaust, das erste Mal gemerkt, dass dir Führung Spaß macht oder dass Menschen deine Ideen so mögen, dass sie denen folgen?
Ich habe mit dieser Frage ja gerechnet. Ich habe schon ein paar gehört und mich akribisch darauf vorbereitet.
Oh, das ist ja, hört sich ja total lustig an.
Das wird jetzt lustig, weil das muss so um die 40 Jahre her sein, als ich so gerade End-10er, Anfang 20er-Jähriger mit einer Jugendgruppe als Betreuer an die belgische Nordsee gefahren bin, weil ich bin schon früher immer mit Jugendgruppen selber als Kind und Jugendlicher mitgefahren und hatte Lust darauf, als Betreuer mitzufahren, weil ich immer Spaß an Gruppen habe und auch am Umgang mit Gruppen. Das war auch schon als Jugendlicher so. Und da hatte ich die Aufgabe, eine Gruppe von jungen Männern sozusagen oder jungen männlichen Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 16 und ich so als 19-Jähriger in den Griff zu kriegen. Das war spannend und hat nur natürlich mit Kooperation funktioniert. Also ich habe denen gesagt, ihr kriegt eure Freiheiten, aber lasst mich nicht hängen. Und das ist im Grunde ein Prinzip, wenn man es mal ganz bei Lichte betrachtet, was sich bis heute durchzieht. Genau so, finde ich, kann man gut führen, indem man Leuten sagt, macht euer Ding, übertreibt es nicht. Ihr wisst, was ihr dürft und was ihr nicht dürft, was der Rahmen ist, in dem könnt ihr euch frei bewegen. Und ich gebe ein bisschen die Richtung vor und ansonsten sind wir alle erwachsen. Das ist eigentlich tatsächlich ein bisschen bis heute so geblieben. Und ist so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, das funktioniert tatsächlich, wenn man das so macht, ohne dass ich vorher jemals gewusst hätte, wie man so eine Gruppe führt.
Gibt es einen Punkt, wann du gespürt hast, dass dich gute Fragen interessieren? Also du bist ja dann irgendwann zum Journalismus gekommen und da lernt man ja Fragen stellen. Also die Neugierde bekommt eine Form. Wann hat dich das interessiert, die richtigen, die guten, die qualitativen Fragen zu stellen?
Eigentlich auch schon recht früh. Ich habe als Jugendlicher angefangen, für die Zeitung zu arbeiten und da wirklich auch schon journalistische Fragen gestellt. Aber das hat sich dann eigentlich weitergetragen und das ist mittlerweile, ich finde, das ist auch ein ganz gutes Führungsinstrument, Fragen zu stellen. Menschen zu dem zu befragen und das respektvoll zu tun, nicht vorwurfsvoll, das kann man ja auf unterschiedliche Weise tun, aber Fragen zu stellen ist gerade auch in einem Umfeld, wo viele Personen, da kommen wir sicherlich später noch zu, gerade in so einem Verbandsumfeld, in dem ich mich bewege, wo viele Personen in auch höheren Positionen miteinander etwas hinkriegen müssen. Da ist die Fragetechnik eine gute, weil man darüber Menschen nicht bloßstellt, ihnen die Chance gibt, Dinge zu sagen und sich einzubringen, ohne ihnen einen Vorwurf zu machen. Man kann mit Fragen natürlich auch Vorwürfe machen, das ist mir völlig klar. Ich versuche das zu vermeiden und versuche einfach Dinge auf den Punkt zu bringen, dadurch, dass ich viel Fragen stelle und viel zuhöre und dann versuche, Gruppen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Insofern, auch das ist was, was sich eigentlich so durchs Berufsleben zieht und wo ich meine Technik entwickelt habe, der ich, glaube ich, gute Ergebnisse erziele.
Aber du würdest schon sagen, Neugierde gehört auch dazu. Also bevor ich die Frage formuliere, ist die Neugierde sozusagen für den Menschen oder für die Verbindung dann auch da.
Neugierde und Spaß am Umgang mit Menschen habe ich schon immer gehabt. Und deswegen war die Pandemie für mich so schrecklich, weil ich fand, dass man sich zu selten persönlich gesehen hat. Natürlich, das geht ja vielen so. Aber ich finde, gerade für Führungskräfte war die Pandemie mit einer der schwersten Zeiten. Wir erheben das auf Verbandsebene und fragen immer jährlich die Beschäftigten in unserer Branche und auch die Führungskräfte, wie geht's euch denn so? Und aus den Befragungen wissen wir, die Führungskräfte haben während der Pandemie erheblich gelitten. Und seit wir die hybriden Arbeitsformen haben, also wieder persönliche Gespräche stattfinden können, wenn auch nicht mehr in dem Ausmaß, aber vielleicht ja in besserer Qualität als vorher, auch das mag ein Effekt der Pandemiezeit sein, geht's denen wieder deutlich besser und mir auch.
Mich würde noch mal interessieren, Carsten, aus dem Journalismus, also aus dem Fragestellen, dann irgendwann in die Verbandstätigkeit, wo es mehr um Konsens geht, wo es aber auch darum geht, die Interessen verschiedener Parteien zusammenzubringen. Wie kam dieser Schritt?
Das war ein Zufall, weil der Verband, für den ich jetzt arbeite, den habe ich vorher in der Kommunikation beraten, als externer Berater, während Tarifrunden. Und es scheint irgendwie aufgefallen zu sein, dass ich keine Scheu hatte, dem Verhandlungsführer der Bankenarbeitgeber, der sehr überzeugt von bestimmten Formulierungen in Pressemitteilungen war, zu sagen, dass ich einen anderen Vorschlag hätte und ihm das so beigebracht habe, dass er das akzeptabel fand und wir wirklich, wie ich fand, hinterher ein besseres Produkt gemacht haben. So fing das mal an und dann ergeben sich ja manchmal Dinge und öffnen sich Türen, dass jemand sagt, wir kennen uns jetzt ein Weilchen und möchtest du nicht mal was ganz anderes machen? Also Tarif- und Sozialpolitik lernt man ja auf keiner Uni und auch sonst nirgendwo, sondern indem man es macht und dafür gefragt wird, ob man das mal machen will.
War das ein Kribbeln dann, in sowas völlig anderes zu gehen und das, was du vorher aufgebaut hast, zu lassen?
Ja, wobei ich da ja schon jahrelang auch in der Kommunikation war und nicht mehr aus dem puren Journalismus gekommen bin, aber natürlich immer noch, und das gilt bis heute, mein journalistisches Handwerk anwende. Also Dinge auf den Grund gehen. Bei mir geht nichts raus, wo nicht eine Quellenangabe drunter steht. Also ich finde das Thema Glaubwürdigkeit, das gilt ja für einen Journalisten, der über ein Thema schreibt, genauso wie jemanden, der für einen Verband Dinge nach draußen gibt, ist ein wichtiges Thema. Insofern, da ist der Übergang nicht so hart gewesen. Und die Kommunikation des Verbandes mache ich auch seit dem ersten Tag, in dem ich hier bin. Das ist weiterhin etwas, was natürlich einen guten Teil meiner Arbeit auch einnimmt. Ich bin sozusagen ein bisschen das Gesicht und die Stimme des Verbandes auch nach draußen. Das sind natürlich neben mir auch meine Kolleginnen und Kollegen, aber ich bin derjenige, der das in erster Linie macht. Von daher hat sich da, was das angeht, nicht so viel verändert. Die Tarifarbeit selber, dass ich in Tariftexte, in Gesetze, ich bin kein Jurist, ich bin Gott sei Dank von vielen sehr guten Juristen umgeben. Das ist etwas, was neu ist, wo man aber schnell reinwächst und auch mit einem tollen Gefühl rausgeht. Sagen wir immer, wir machen ja Gesetze. Tarifverträge sind ja Gesetze für eine Branche sozusagen. Und wenn man so ein Gesetz mal gemacht hat, das ist schon ein gutes Gefühl.
Das heißt, ein bisschen der rote Faden ist die Kommunikation bei dir über die verschiedenen Etappen. Wie viel Kommunikation steckt in einer Führungskraft?
Ganz, ganz viel. Also ohne gute Kommunikation, ohne Transparenz, ohne auch was die eigene Person angeht, Authentizität und Glaubwürdigkeit gegenüber allen, mit denen man zu tun hat, funktioniert das ja alles nicht. Also ich könnte meinen Job nicht machen, wenn ich kein guter Kommunikator wäre. Insofern klares Ja, das ist ein wesentlicher Bestandteil meiner Führungsarbeit, aber ich glaube auch der Führungstätigkeit von fast allen anderen Führungskräften.
Hast du Vorbilder gehabt für das, was du heute bist? Führung kann ja auch Vorbild sein. Und hast du selbst Vorbilder gehabt?
Ja, in meinem früheren, aber auch im jetzigen Job. Ich hatte am Anfang auch mal negative Vorbilder, wo man gemerkt hat, so soll man es nicht machen. Als ich als kleiner Volontär bei einer Tageszeitung, deren Namen ich jetzt nicht nenne, da gab es mal negative Beispiele. Aber ich habe mir viel, viel von allen, die so mir im Laufe der Zeit über den Weg gelaufen sind, abgeguckt und auch im jetzigen Job von Negativbeispielen von Menschen, die auch in hohen Positionen, ich sag mal, nach Excel-Liste geführt haben. Auch sowas kommt vor als Negativbeispiel bis hin zu sehr souveränen, sehr menschlich, sehr nahbar auftretenden Vorständen, mit denen ich es ja jetzt vielfach zu tun habe aus Unternehmen, die ausgesprochen souverän ihre Führungstätigkeit auch innerhalb des Verbandes und der Welt, in der ich mich jetzt bewege, ausgeübt haben. Da guckt man sich immer was ab.
Ist der Dialog zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer qualitativ gewachsen oder nur quantitativ? Das kann ich mir vorstellen, dass es immer mehr gibt, sozusagen zu verhandeln. Aber ist die Qualität in den letzten Jahren gewachsen?
Ich glaube schon, zumal wir als Verband, ich bin da auch mit ein bisschen der Treiber, sage ich ganz unbescheiden, versucht haben, mit unseren Gewerkschaften nicht nur anlässlich der mittlerweile ja mindestens alle zwei, wenn nicht noch mehr Jahre stattfindenden Tarifrunden uns auseinanderzusetzen und zu befassen, sondern auch einen Gesprächskanal zwischen diesen Kernpunkten unserer Arbeit zu finden. Also wir machen zum Beispiel eine gemeinsame Initiative zur Gestaltung von Büro- und Wissensarbeit unter dem Dach der Verwaltungsberufsgenossenschaft, also der Unfallversicherung, die ja für Prävention zuständig ist. So, und da haben wir eine gemeinsame Initiative, die heißt Mitdenken 4.0, kann man sich auch im Netz finden. Ganz toller Kreis, wo wir sozusagen einen kleinen Inkubator gegründet haben als Sozialpartner. Da ist Verdi mit dabei, die BDA als Dachverband ist mit dabei, die Versicherungen sind mit dabei, wir und die VBG. Und wir versuchen, Handlungsansätze für gute und gesundheitsgerechte Arbeit bei diesem rasanten Wandel von Wissensarbeit zu entwickeln, auf wissenschaftlicher Basis und auf empirischen Erkenntnissen beruhend. Und da kommen wir in Gesprächskanäle. Wir haben mittlerweile eine eigene Veranstaltung einmal im Jahr, auf der wir uns zusammen mit unseren Gewerkschaften aufs Podium setzen und über moderne Arbeitsgestaltung sprechen. Das wäre vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen. Inzwischen funktioniert das gut und wir bekommen damit, glaube ich, auch Themen beiderseits des Tisches besser in den Griff und kriegen ein Gespür dafür, was so die Themen und Punkte sind, die auch die andere Seite bewegen. Also im Gespräch sein, nicht nur über formelle Anlässe, sondern selber was anschieben und sagen, lasst uns da miteinander reden, ist immer gut und funktioniert auch da.
Wir haben in diesem Jahr so ein Zusatzthema Führung und Demokratie. Würdest du sagen, da passt das an sich rein? Führung kann Demokratie unterstützen durch solche, zum Beispiel solche Initiativen?
Ja, ich glaube, das ist ein Ansatz. Wir machen mit demselben Sozialpartner Verdi und dem Business Council for Democracy, also unter dem Dach der Hertie-Stiftung, das hattest du anfangs angesprochen, Hans-Joachim, auch eine Initiative zur Demokratiestärkung. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Trainer mit Gruppen in Unternehmen Schulungen machen zum Thema Umgang mit Hassrede, Verschwörungserzählungen, allem, was man im Netz so begegnet. Das führt zum einen dazu, dass die Leute sich im privaten wie im beruflichen Kontext sicherer im Umgang im Netz fühlen. Zum anderen schafft es weitere Netzwerke im Unternehmen. Wer einmal in so einer 20er-Gruppe, ich habe das Training selber einmal mitgemacht, wer in so einer 20er-Gruppe mal war, der hält auch den Kontakt zu den anderen 19, mit denen er da mal zusammen war und auch zu solchen Themen. Also darüber können wir einen Beitrag leisten. Das Invest des Unternehmens ist eine Stunde pro Woche über 8 Wochen, also letztlich ein Arbeitstag. Wird gut angenommen. Wir sind mittlerweile die stärkste Unternehmensgruppe beim BC4D als Banken, von denen die da teilgenommen haben. Und darüber kriegt man einen Dialog und man kriegt, glaube ich, da können wir gleich vielleicht nochmal intensiver drauf eingehen, natürlich auch als Führungskraft ist man generell schon immer jemand gewesen, der Demokratiestärkung auf die eine oder andere Weise betreibt. Aber da kann ich gleich gerne nochmal ein bisschen näher drauf eingehen.
Da wollte ich genau einhaken, Carsten. Denn wenn man dich googelt, dann findet man da einen ganz spannenden Vortrag von dir. Müssen Unternehmen politisch sein? Und vielleicht mal ein bisschen abgewandelte Frage. Müssen oder dürfen Führungskräfte politisch sein?
Politisch im Sinne von, ich setze mich für die Demokratie ein, würde ich immer bejahen. Politisch im Sinne von parteipolitisch würde ich immer verneinen. Im Sinne von, ich äußere das gegenüber meinen Beschäftigten, meinem Team, wie auch immer ich es formuliere. Das hielte ich für unangebracht. Das halte ich ehrlicherweise auch fürs gesamte Unternehmen für unangebracht. Aber wenn ein Unternehmen aussendet, wir setzen uns für demokratische Werte ein. Wir stehen für etwas. Wir sind nicht die, die sich wegducken oder die mitlaufen. Ehrlicherweise beunruhigt mich sehr, was im Moment in den USA passiert, sage ich ganz offen, wo vorauseilender Gehorsam in einem sich gerade entwickelnden, in einer aus meiner Sicht falsche Richtung entwickelnden Staatssystem mittlerweile an der Tagesordnung ist, wo sich Unternehmenslenkerinnen und Lenker nicht mehr trauen, auch in informellen Runden dem an der Spitze des Staates stehenden Menschen und seiner Entourage zu widersprechen. Das halte ich ehrlich gesagt für bedenklich. Ich habe immer Verständnis dafür, dass man einen Mittelweg finden muss zwischen, ich muss meine wirtschaftlichen Interessen, die meines Unternehmens und damit natürlich auch meiner Beschäftigten im Unternehmen wahren und zusehen, dass wir nicht abgehängt werden von bestimmten Dingen. Aber mir fehlt ein bisschen auch der Schulterschluss da an der Stelle. Vielleicht sind die auch kalt erwischt worden, wobei es ja eigentlich nicht so überraschend gekommen ist jetzt, zu sagen, dem widersetzen wir uns oder da machen wir nicht mit. Den Eindruck würde ich gerne für mich, für meine Organisation und auch, glaube ich, für meine Branche nicht erwecken, sondern sagen, wir sind Teil des demokratischen Wertesystems. Wir stehen dafür ein und wir zeigen das auch an allen möglichen Stellen nach innen und nach außen.
Jetzt bist du das geworden, was mit uns spricht, aber du bist ja über viele Brücken auch gegangen. Also es gibt viele Leute, die dir ja die Brücken gebaut haben dahin. Was waren so die wesentlichsten Brücken, über die du gestritten bist, die andere gebaut haben, wo du sagen wirst, das ist ein wesentlicher Schritt für mich gewesen?
Ich formuliere das mal andersrum. Also wenn man sich selbst für eine Führungsposition oder auch für eine Spitzenposition in welcher Organisation auch immer berufen fühlt, dann muss man ja ausstrahlen, dass man das kann und dass man dafür auch nicht nur die nötige Kompetenz, sondern auch die nötige Autorität mitbringt. Und das ist etwas, wo ich häufig bestärkt wurde von Menschen, die mir gesagt haben, du bist nicht nur einer, der sich fachlich auskennt, der sich in Themen reinwühlt, so wie du das als Journalist mal gelernt hast und dann alles zum Thema X weiß. Das macht man ja als Journalist so. Man macht sich zum Experten auf Zeit und hat dann für ein bestimmtes Thema eine Expertise. Bei uns sind die Zyklen ja in der Verbandswelt noch länger. Damit wir fundiert die Interessen unserer Mitglieder vertreten können, müssen wir uns ja ganz tief in Themen einarbeiten, Netzwerke bauen und Dinge verstehen. Und da haben mir häufig Menschen im direkten Umfeld innerhalb und außerhalb des Verbandes gezeigt, ja, du bist nicht nur der Fachidiot in Anführungszeichen, sondern du kriegst die Leute auch um den Tisch und kriegst die auch zusammen, um zu Lösungen zu kommen. Das sind Dinge, die man dann aufnimmt und die einen bestärken zu sagen, ja, ich traue mir das zu, ich will das machen, ich kann das machen. Immer in dem Bewusstsein, ich bin nicht der Einzige, der das will und der Einzige, der das kann. Und wir haben ein Team, in dem es viele gute, auch gute Führungskräfte gibt, wo man sich immer bewusst sein muss, ich bin nur in Anführungszeichen der Primus inter pares, ein bisschen rausgehoben aus dem, was andere auch an Expertise, auch an Führungsfähigkeiten mitbringen. Ich will das ausdrücklich betonen, denn wenn man diese Demut nicht hat, finde ich, kann man in Teams, die so spezialisiert sind, so einen Job nicht machen. In dieser Demut, ich sage das ganz bewusst so, habe ich auch diese Aufgabe vor mittlerweile 6 Jahren übernommen. Da gibt es viele, die sich in vielen Dingen viel besser auskennen und die auch ihre Führung in bestimmten Bereichen übernehmen sollen und müssen.
Wir fragen ja ein bisschen nach der Freude an Führung und wollen sozusagen auch ermutigen. Was sind 1, 2 Dinge, wo du sagst, das macht mir richtig Freude in der Art, wie du unterwegs bist?
Also wenn man als Team, und das meine ich ganz genau so, das zieht sich durch von meiner Jugendgruppe damals, ne, bis heute, wenn man als Team was hinkriegt und merkt, da hat jeder seine Ideen da eingebracht. Wenn man das hingekriegt hat, das sind eigentlich die größten Glücksmomente, die man haben kann. Zumal, wenn man dann das positive Feedback von außen und aus dem eigenen Team kriegt. Jüngstes Beispiel, um das kurz zu sagen, unser Verband ist letztes Jahr 70 geworden. Wir haben eine große Veranstaltung gemacht. Das ist für so einen vergleichsweise kleinen Verband wie uns ein großer Aufwand, sowas zu organisieren mit vielen externen und ganz viel Koordinationsaufwand. Und ich finde, wir haben was Wunderbares auf die Beine gestellt, wo wir die Community gut zusammenbekommen haben, unseres Verbandes, nach innen und außen ein gutes Bild abgegeben haben, wo ich dann an dem Abend irgendwann im November da gesessen habe und gesagt, ja, das hat sich alles gelohnt und ein tolles Team. Und das sind Glücksmomente, die ich einfach dann auch genieße.
Ich habe noch eine Frage und dann, Sabine, du teilst mit, was du gehört hast. Ein Journalist, der gerne Fragen stellt in der Führungsrolle. Wahrscheinlich ist es dann für dich so, dass du da sitzt und überlegst, was ist die nächste beste Frage aus deiner Führungsperson heraus, aus deiner Führungsrolle heraus. Nicht, was ist die nächste beste Antwort, sondern was ist die nächste beste Frage, oder?
Na, es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt Dinge, da würde ich mir anmaßen zu sagen, auch die aus der Verbandscommunity gerade hier mit mir um einen Tisch sitzen, also unsere Ehrenämtler, wie gesagt, Vorstände unserer Banken, da weiß ich an der Stelle mal mehr als die. Und ich bin derjenige, der jetzt auch mal Erwartungsmanagement betreiben muss. Das ist ein wesentlicher Punkt, der im Übrigen nicht nur für Verbandsarbeit gilt, sondern generell für Führungstätigkeit, finde ich. Ich bin der Erwartungsmanager und dazu hilft es gelegentlich, Fragen zu stellen, ja. Auch die dann dazu führen, dass alle realistische Erwartungen haben, denn ansonsten engen wir uns selber den Spielraum ein, ja, wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen. Ich muss derjenige sein, der auch klar hat, aus all den Gesprächen, die ich vorher in meinem Netzwerk da geführt habe, wo ist denn unsere Grenze, wo ist unser Ziel? Und ich muss da auch führen. Denn das kann nicht jemand immer nur aus einem Haus sein. Und wenn jeder sozusagen das durchsetzen würde, was für sein Haus, da sitzen ja auch Konkurrenten um den Tisch, das Allerbeste wäre, dann kämen wir auch nicht zu Potte. Also diesen Konsens muss man herstellen. Und das ist dann eine Mischung aus Fragetechnik, aber auch aus sozusagen sagen, ich weise euch jetzt mal auf Folgendes hin. So ist die Lage. Habt ihr das alle verstanden? Das ist die Konsequenz des Tuns, wenn wir jetzt A oder B wählen. Wissen wir das jetzt alle? Und wenn alle genickt haben, dann kommen wir auch zu Ergebnissen, die in die Richtung gehen, wie ich sie mir vielleicht vorher überlegt habe. Aber auch das weiß man nie. Auch das ist ein Diskurs. Und da gibt es verschiedenste Techniken, aber die machen tatsächlich auch alle Spaß. Ihr habt ja nach Freude an Führung gefragt. Mir macht das einen Riesenspaß, gerade in diesen hochrangigen Gruppen mit Menschen gute Lösungen hinzukriegen. Das ist ein toller Job, wie ich ihn mir eigentlich besser nicht hätte backen können.
Danke, Carsten, bis hierhin. Und jetzt hören wir Sabine, was sie als Spellcasterin zusammenfasst für die Zuhörer und auch für dich, wenn du so willst.
Sehr gerne. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe so viel mitgenommen und ich versuche mal in der Zeit zu bleiben. Was ist das Salz in der Suppe der Führung? Der direkte Kontakt. Wie wundervoll, nach dieser Pandemie wieder in die Augen von Menschen gucken zu können und zu sehen, ist da noch alles in Ordnung? Umfassend wissen, was los ist, hast du, Carsten, hervorragend beschrieben, wie gut das tut. Ich musste schmunzeln, als du sagtest, wie akribisch du dich vorbereitet hast. Da ist mir eingefallen, so ein alter Vertriebssatz, Angst ist der Preis für mangelnde Vorbereitung. Ich erlebe dich total gelassen, insofern Gelassenheit muss man sich auch fleißig erarbeiten. Die Überschrift Freude am Kommunizieren und das Können, die Kunst der Kommunikation zu erlernen, ist, finde ich, ein toller roter Faden von diesen letzten 25 bis 30 Minuten. Ich glaube, man kann einfach nicht gut genug Acht geben, wie gute Kommunikation funktioniert. Also lernt, wie das geht. Ein Teil von guter Kommunikation ist natürlich, Fragen zu stellen, Fragen respektvoll zu stellen, ohne Vorwurf. Wie macht man das? Erkläre, warum du eine Frage stellst. Dann ist die Frage viel, viel leichter zuordnenbar. Gute Kommunikation schafft auch Glaubwürdigkeit, also Quellenangaben, glaubwürdig in der eigenen Person, also authentisch bleiben in dem, was in der Führungsarbeit an Kommunikation von morgens bis abends stattfindet. Und Menschen im Dialog halten, hast du ein gutes Beispiel gebracht, wie man auch konträre Partner an einen Tisch bringen kann und sie dazu ermuntert, gemeinsame Sache zu machen, nämlich wenn sie ein gemeinsames Ziel sehen. Und das schafft letztlich dann auch Vertrauen für Momente, wo es auch mal wieder etwas härter gegeneinander geht. Deine Erfahrung aus der Jugendgruppe in Belgien habe ich überschrieben mit Kooperation. Letztlich in der Führungsarbeit Menschen ernst zu nehmen, einen erwachsenen Umgang zu pflegen, Leitplanken zu setzen. Auch das ist gelebte Kommunikation und führt dazu, dass jeder, jede weiß, woran er oder sie ist. Und das erleichtert den Umgang mit Menschen, wo du uns gezeigt hast, wie wichtig es ist, Spaß im Umgang mit Menschen zu haben. Freude an Kommunikation, Freude an Menschen, Freude an der Vielfalt und speak up, mutig, sichtbar werden, für seine Überzeugung eintreten, aber das auch mit einer kommunikativen Eleganz, sodass es gut annehmbar ist. Und Karrieren schmieden sich immer leichter, wenn man Mentoren findet, die einen ermutigen, sich selbst etwas zuzutrauen. Und letztlich Erfolg, und das haben wir, glaube ich, alle gemerkt, Freude am Gelingen heißt, ein Team gut mit einzubinden, gut die unterschiedlichen Kompetenzen zu nutzen und letztlich auch ein Stück Demut vor der eigenen Aufgabe zu haben. Das sind alles, wie ich finde, wunderbare Tipps oder Hacks für die Führungsarbeit. Vielen Dank.
Danke, Sabine. Carsten, du hast das letzte Wort.
Sabine hat es gerade auch nochmal angesprochen. Ich will das auch nochmal auf den Punkt bringen. Führung ist Verantwortung. Verantwortung wiegt manchmal schwer und Führung ist auch Mut. Das ist etwas, das man sich trauen muss. Und das hat aber was damit zu tun, in der Tat, auf welcher Basis ich das mache. Führung kann nicht alleine gelingen. Deswegen als Tipp an alle, die sich nicht sicher sind, ob sie mal eine Führungsposition später einnehmen wollen oder nicht. Also traut euch frühzeitig, auch mal Verantwortung zu übernehmen. Es gibt diese Untersuchung, die sagt, Topmanager waren überdurchschnittlich häufig Klassensprecher, Studentensprecher oder Ähnliches. Also haben schon frühzeitig Verantwortung übernommen. Traut euch das, denn, und das wäre so mein Schlusssatz, wer Entscheidungen verantwortet, der muss die noch lange nicht einsam treffen.
Das war der Spellcast. Lead long and prosper. Mit Sabine Schmidt-Roth, Achim Blöckebaum und Hans-Joachim Spreng. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.